Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge. Alles wird Stromenergiewende jetzt. Felix Goldbach ist natürlich auch am Start und wir haben wieder einen großartigen Gast. Und wir reden über Stromtarife, die sich stündlich anpassen. Ja, das klingt erstmal kompliziert, sogar 15-minütlich inzwischen, kann aber für viele ein echter Vorteil sein. Dynamische Strompreise und flexible Netzentgelte könnten den Strommarkt komplett verändern. Vielleicht werden sie das wahrscheinlich auch tun und uns allen dadurch helfen, günstiger, klimafreundlichen Strom zu nutzen. Und wie das funktioniert und was dafür technisch, aber auch politisch noch fehlt, darüber sprechen wir heute mit Oliver Hummel, dem Chef von Naturstrom. Schön, Oliver, dass du heute bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
So, und zwar hat nämlich Naturstrom auch eine Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden soll, was haben denn dynamische Stromtarife denn jetzt wirklich genau für Effekte? Was bringt das tatsächlich? Und die ist ganz frisch rausgekommen und über die werden wir jetzt gleich sprechen. Aber vorher bedanken wir uns noch bei unserem heutigen Partner.
Am besten funktioniert die Energiewende natürlich in Kombination mit Elektromobilität und Elektroautos lädt man am besten mit Go-E-Wallboxen wie die Gemini Flex hier zum Beispiel. Gibt auch Gemini Fix, Gemini Pro, richtig tolle Produkte. In Kombination mit dem Go-E-Controller kann man dann sogar zu Hause PV-Überschussladen nutzen. Und das ist genial, denn immer wenn überschüssiger Strom zur Verfügung steht, wird er ja eigentlich nicht genutzt, aber mit diesen Geräten wird dann das Elektroauto geladen und du kannst den Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Ist ja sogar möglich, die Effizienz durch eine Phasenumschaltung zu verbessern. In dem Fall können dann sogar kleine Überschussmengen auch genutzt werden. Also man sieht, wie viel schlaue Dinge in die Geräte reingebaut ist. Außerdem musst du ja Strom nicht mehr zu ganz kleinen Geldern ins Netz einspeisen, sondern selber nutzen und dadurch beträchtliche Geldbeträge sparen. Ja? Der Go-E-Controller ist ein Heimenergiemanagementsystem, der bewacht den Energieverbrauch und im Haus und startet dann automatisch das Aufladen des E-Autos, sobald eben überschüssiger Strom zur Verfügung steht. Und er passt dann eben auch das Laden zwischen ein- und dreiphasig an die Leistung der Solarmodule an. Also man kann selber in der wirklich auch sehr guten Go-E-App alle Präferenzen einstellen und ab dann übernimmt das System alles komplett. Der Erfolg gibt Ihnen auch recht, denn Go-E-Ladegeräte sind die beliebtesten Wallboxen für privates Laden in Deutschland und Österreich und sie haben sogar zahlreiche Preise gewonnen. Als letztes erst die Wallbox mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis von Electrica. Deswegen unbedingt die Produkte checken, großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis mitnehmen. Wir benutzen sie selber und sind absolut überzeugt davon. Alle Links sind im Beschreibungstext.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist, nämlich Naturstrom, einer der Urgesteine der Ökostromanbieter und tatsächlich einer der wenigen, der auch echten Ökostrom liefert, beziehungsweise von Anfang an das gemacht hat. Er hat eine Studie in Auftrag gegeben, die die Kostenanteile oder die Kostenmöglichkeiten bewerten sollte von dynamischen Tarifen, weil man fragt sich ja immer, was hat man denn eigentlich davon, wenn man sowas tatsächlich nutzt. Vielleicht fangen wir aber mal ganz vorne an, um die Leute abzuholen. Lieber Oliver, wie blickst du denn aktuell auf die Energiewende? Wo stehen wir im Moment gerade so? Was siehst du so, die großen Hürden, was muss da noch passieren?
Ja, ich würde sagen, bevor wir anfangen zu jammern, was alles irgendwie noch besser sein könnte, muss man einfach mal sagen, Energiewende ist einfach eine Riesenerfolgsstory in Deutschland und auch weltweit. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren gesehen, der sich in Deutschland durch die Ampel nochmal massiv beschleunigt hat. Wir haben Zubauraten bei Photovoltaik und Wind, wie wir sie eigentlich noch nie hatten und sind sogar halbwegs auf Ziel, was unsere langfristigen Ziele angeht, CO2-Reduktion der Bundesrepublik. Und von daher kann man erstmal sagen, ja, das ist eigentlich in Summe eine sehr schöne Entwicklung. Und wir können tatsächlich als Deutschland, dadurch, dass wir mit dem EEG, dem Erneuerbaren Energiengesetz, eben viel für die Förderung der Erneuerbaren gemacht haben, als das noch nicht so üblich war weltweit, können wir, glaube ich, auch stolz drauf sein auf diese Entwicklung und dieses EEG und diese die Förderung der erneuerbaren Energien. Das ist auch ein Exportschlager von Deutschland gewesen, jetzt am Anfang auch sogar in der Industrie. Das hat leider ein bisschen nachgelassen. In der Photovoltaik sind die ganzen Produzenten dann im Laufe der Zeit in Deutschland eben weggegangen und nach Asien gegangen. Aber die Idee, erneuerbare Energien zu fördern, das ist ein Exportschlager gewesen und in ganz vielen Ländern angekommen, wo das Thema eben jetzt mittlerweile auch viel weiter ist. Das heißt, da haben wir richtig was Tolles erreicht und da muss man an der Stelle auch mal sagen, sagen, auch nicht nur die Ökobewegung alleine, sondern eben auch die diversen Regierungen, die in der Zwischenzeit da waren. Natürlich haben einige gebremst und einige Gas gegeben, aber grundsätzlich der Pfad, der ist da. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, trotz der vielen Dinge, die man noch optimieren kann und dem Hin und Her, dass die allgemeine Entwicklung auch weltweit wahnsinnig in Richtung erneuerbare Energien geht. Und das hält auch meines Erachtens niemand mehr auf.
Es tut echt cool, mal gut, das so zu hören.
Das sage ich nämlich auch immer hier. Die weltweite Energiewende ist nicht mehr aufzuhalten und diese Zahlen sind gigantisch. Also 60% Erneuerbare haben wir jetzt in Deutschland schon geschafft. Weltweit haben die Erneuerbaren gerade die Kohle überholt im ersten Halbjahr 2025. Unfassbar eigentlich. Im Mai waren es, glaube ich, hat es auch die Atomkraft schon überholt gehabt. Also die Photovoltaik hat jetzt das erste Mal so viel Strom geliefert wie die Atomkraft. Also unglaublich eigentlich. Verrückt, dass man hier in Deutschland dann irgendwie noch über Atomkraftwerke diskutiert oder auch vielleicht Gaskraftwerke bauen will. Aber wo siehst du denn jetzt im Moment so die größten Hürden momentan bei der Energiewende? Also ich weiß, wir wollen nicht über das reden, was wir jammern, aber wir wollen ja vielleicht mal das ansprechen, wo wir vielleicht noch optimieren können, wo auch diese dynamischen Tarife dann vielleicht eine Lösung sein könnten. Wo siehst du die größten Hürden?
Klar, also man muss sagen, das Energiesystem steht einfach vor einem sehr grundlegenden Wandel aktuell. Es ist so, dass die erneuerbaren Energien, die sind ja nun mal fluktuierend zum Großteil. Das heißt, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dann wird eben Energie produziert, Strom produziert. Wenn sie es nicht tun, dann eben gerade nicht. Und das ist kein großes Problem oder keine große Herausforderung, wenn man einen sehr überschaubaren Anteil erneuerbarer Energien am Strommix hat insgesamt. Aber du hast es ja gerade gesagt, wir sind bei 60% fast vom Strom in Deutschland, was aus erneuerbaren Energien kommt. Und damit ist das die dominierende Form der Energieerzeugung. Damit muss sie natürlich auch zunehmend Systemverantwortung mehr tragen als noch in der Vergangenheit. Sie muss mit diesen Fluktuationen irgendwie umgehen können. Also das Energiesystem muss damit umgehen können. Und das kann es natürlich nicht, wenn es jetzt einfach noch ein paar Kohlekraftwerke gäbe, die einfach Strich Energie produzieren und denen das egal ist, wann sozusagen genug Photovoltaikstrom und Windstrom da ist oder eben nicht. Und es geht eben auch nicht, wenn die Nachfrageseite ganz starr einfach immer das nimmt, was sie so braucht, ohne irgendwie darauf zu reagieren, dass zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich viel Strom da ist. Das ist eigentlich auch keine völlig neue Thematik von den erneuerbaren Energien, wenn man mal lange zurückgeht, als die Atomkraft damals kam und die Kohlekraft. Das waren alles Kraftwerke, die liefen so strich durch. Die Menschen haben aber nicht gleichmäßig den ganzen Tag Strom gebraucht. Und dann hat man sich überlegt, ja verdammt, das passt ja nicht zusammen, was kann man denn machen? Und damals waren die Lösungen eben die Speicherheizung zum Beispiel, die dann nachts, wenn keiner Strom gebraucht hat, den Strom genutzt haben, um Wärme irgendwie einzuspeichern. Also gar nicht so viel anders, als man es heute eben auch wieder braucht in der Anforderung. Wir haben eine Energieerzeugung, die fluktuierend ist. Wir brauchen einen Energieverbrauch, der eben auch stärker anpassbar ist und sich Preissignalen zum Beispiel entsprechend anpasst. Und da sind wir dann genau bei dem Thema, ja, damit es einen Preisanreiz gibt für die verschiedenen Verbraucher, ihr Verhalten dann auch anzupassen an das jeweilige Stromangebot, muss es natürlich einen Preisanreiz geben. Es muss sich also lohnen, das zu tun. Und bisher hat sich das nicht gelohnt, da gab es so etwas nicht, aber da steht eben genau jetzt gerade so ein Wandel bevor.
Genau, weil es ist ja praktisch so, dass man das die meisten Leute ja immer noch so kennen, wie ich habe halt meinen Strompreis und den habe ich entweder für ein oder für zwei Jahre teilweise sogar fixiert. Ja, das ist dann so ein fester Strompreis. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht. Also erst mal wieder, wenn man dann wieder die jährliche Abrechnung bekommt und schockiert ist, dass man nochmal nachbezahlen muss oder vielleicht sogar was rausbekommt, dann guckt man da mal kurz drauf und denkt so, ach, sollte ich mal wieder wechseln? Und dann wechselt man wieder und dann hat man wieder ein, zwei Jahre so Ruhe. Das sind dann die ganz Verrückten und die meisten lassen es dann jahrelang laufen. Ja, aber wie du ja gerade schön erklärt hast, wir haben ja eine riesengroße Dynamik im Strommarkt. Ne? Also das ist ja nicht so, so eine langweilige, immer fortwährend gleiche flache Linie, sondern da ist ganz viel auf und ab. Und deswegen ist natürlich der Gedanke, das im Strompreis irgendwie zu zeigen und wieder zu spiegeln, und dann nennt sich das dann dynamischer Stromtarif dann am Ende, ja, ist natürlich total interessant. Was genau versteckt sich dahinter und warum gelten solche eventuell oder die dynamischen Stromtarife vielleicht sogar als mögliche Game Changer im Strommarkt?
Ja, man muss sich das ja so vorstellen, in der Energiewirtschaft bisher hat es nicht interessiert, was der normale Verbraucher eigentlich so für ein Stromverhalten, Verbrauchsverhalten hatte. Also man hat ein sogenanntes Standardlastprofil hinterlegt, das hat einfach festgelegt, wie viel man so zu verschiedenen Stunden am Tag im Schnitt als Durchschnittsbürger braucht und ob der Einzelne da zu anderen Zeiten das, den Strom verbraucht hat oder nicht, das hat man auch gar nicht gewusst, weil die Zähler, die verbaut sind, kennt man ja noch, diese alten Ferraris-Zähler, die in schön schwarzen großen Teilen mit dem sich drehenden Rad, die haben ja gar nicht irgendwie erfasst, wann man was verbraucht, die haben einfach nur eine Menge gezählt. Und irgendwann einmal im Jahr kam dann der Ableser und hat drauf geguckt, was da steht oder auch nicht. Und dann wurde es halt hochgerechnet oder geschätzt. Und dann hat man den Verbrauch übers Jahr abgelesen, aber konnte nichts sagen darüber, wann. Und das ist eben ein ganz zentraler Punkt, der sich durch die sogenannten intelligenten Zähler, die jetzt verbaut werden, zunehmend ändert. Diese Zähler erfassen stundengenau oder jetzt auch viertelstundengenau, was man eben in dieser Viertelstunde gebraucht hat. Und diese verschiedenen Viertelstunden, die kosten eben ganz unterschiedlich viel, je nachdem, wie gerade das Stromangebot im Markt ist. Und damit lohnt sich das dann auch, eben zu überlegen, wenn ich jetzt einen Verbraucher habe, wo das funktioniert, wie zum Beispiel ein Elektroauto, ja, dann lade ich das natürlich nicht in den Viertelstunden, wo es besonders teuer ist, sondern ich werde gucken, dass ich dies lade in den Viertelstunden, die möglichst günstig sind. Und das muss ich auch nicht selber machen, weil das wäre zwar am ersten Tag vielleicht ganz aufregend, aber danach eben einfach nur noch nervig irgendwann, sondern das macht eine App für einen, die das eben selber organisiert, dass ich gewisse Rahmenparameter eingebe, wann das Auto eben zum Beispiel voll sein soll oder sowas, und dann sucht diese App anhand der Strompreise raus, wann sie das Auto auflädt, und das macht eben einen erheblichen Kostenunterschied gegenüber dem einfach irgendwann zum Durchschnittspreis laden.
Okay, das ist für mich als Kunde ja erstmal schön, wenn ich da zu günstigeren Preisen sozusagen sparen kann. Es hat natürlich auch Nachteile, dass bei den teuren, zu den teuren Zeiten kann man auch mal ordentlich draufzahlen. Also wenn man jetzt sozusagen seinen ganzen Verbrauch in die teuren dynamischen Stunden verlegt, dann würde man am Ende mehr zahlen, als wenn man so einen günstigen Durchschnittspreis hat. Also man muss das schon auch nutzen. Da wird es in Zukunft wahrscheinlich noch viel, viel geben müssen, um das sinnvoll zu nutzen, wie du ja zum Beispiel sagst, ne? Lustigerweise, ich habe auch ein Elektroauto. Und wenn man klassischerweise, ich habe jetzt keinen 9-to-5-Job, aber wenn ich so einen klassischen Job hätte, dann würde ich ja genau immer zur schlechtesten Zeit laden, ist mir aufgefallen, weil ich habe auch so einen dynamischen Stromtarif und beschäftige mich damit jetzt schon seit 2 Jahren intensiv, dann würde man ja, was weiß ich, 17, 18, 19 Uhr, je nachdem, wie Workaholic man drauf ist, nach Hause kommen, anstecken. Und genau dann sind die Strompreise so richtig teuer, weil dann ja alle gleichzeitig ziehen. Das heißt, es ist immer der schlechteste Moment. Man sollte eigentlich immer sagen, hey, lad dein Elektroauto am besten immer nach 0 Uhr oder sowas. Ne? Oder es gibt da natürlich auch andere Zeiten.
Das ist ja auch der Sinn, dass man es eben nicht einfach einsteckt und dann das Laden beginnt. Und das passiert eben auch nicht mehr bei den entsprechenden Zählern und Tarifen. Und damit kann ich dann eben nachts laden oder vielleicht aktuell sogar auch mal irgendwie Mittagszeit rum, weil eben aufgrund der massiven Photovoltaik-Einspeisung im Sommer die Preise da auch schon bei 0 Cent oder drunter teilweise sind. Wir haben ja das ziemlich erstmal absurd klingende Phänomen, dass wir immer mehr Zeiten haben, an denen es negative Preise an den Strombörsen gibt. Ja, das heißt, man kriegt Geld dafür, dass man Strom abnimmt.
Genau, also für Verbraucher kann das Vorteile haben. Sorry, Felix, noch eine Sache, dann kannst du weitermachen. Für Verbraucher hat es, ist jetzt erstmal so grob klar geworden, was es für Vorteile hat. Gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Aber einmal nur mal, damit wir diesen Grundansatz verstanden haben, was bedeutet das dann aber ja für den Strommarkt, für die Industrie, für das Netz?
Ja, das heißt, dass wir eben damit in der Lage sind, die Schwankungen auf dem Erzeugungsbereich dann teilweise auszugleichen, weil die Nachfrage einfach hoch, also die Nachfrage steigt einfach in den Momenten, wo die Preise niedrig sind, weil wir sehr viel Erzeugung haben. Und wenn diese beiden Seiten flexibel sind, also sowohl die Erzeugung als auch die Abnahmeseite, dann gleicht sich natürlich auch der Strompreis wieder ein bisschen an. Das heißt, man wird wahrscheinlich dann keine Zeiten mehr mit negativen Preisen haben, wenn wir entsprechende flexible Nachfrage haben, weil ja dann immer mehr Leute sagen, ich würde gerne zu den günstigen Zeiten laden. Und das ist dann wie immer mit Angebot und Nachfrage. Wenn also die Nachfrage auch entsprechend steigt, dann wird dieser Strom auch irgendwas wert wieder. Und das ist per se auch eine gute Sache, weil man muss sagen, diese Situation, dass Strom nichts wert ist oder sogar negativ, die ist natürlich aus marktlichen Gesichtspunkten jetzt nicht so richtig toll für diejenigen, die die Strom produzieren und die ja auch was ausgegeben haben für die Erzeugungsanlagen und das Investment irgendwie wieder zurückkriegen müssen. Das klappt natürlich nicht, wenn die Preise negativ sind, die man da bekommt.
Also du hast jetzt gerade negative Preise gesagt. Die Zuschauer oder Zuhörer fragen sich vielleicht, wie viele Stunden im Jahr sind denn die Preise überhaupt negativ? Ich glaube, im letzten Jahr waren es jetzt 459 Stunden tatsächlich, wo wir negative Strompreise hatten. Also gigantisch viele Stunden hast du sogar theoretisch Geld dafür bekommen, Strom zu verbrauchen. Natürlich muss man da jetzt auch Netzentgelte und den ganzen und Steuern alles obendrauf rechnen, aber es war dann doch wirklich richtig günstig. Aber wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, hier, du hast jetzt E-Auto als Beispiel gebracht, dann brauche ich aber eigentlich auch immer diesen großen Verbraucher oder diese großen Verbraucher wie eine Wärmepumpe, wie E-Auto oder einen großen Batteriespeicher, den ich im Zweifel dann voll machen kann, auch mal im Winter, damit sich das tatsächlich lohnt. Oder auf was für Kostenvorteile kommt da eure Studie oder was brauche ich dafür, um überhaupt Kostenvorteile echt zu generieren? Der normale Mieter mit einer kleinen Mietwohnung, der jetzt gar nichts hat, wahrscheinlich eher dann nicht, oder wie ist das?
Ja, ganz grob ist das so, genau. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was man eben für Verbraucher hat. Und das beeinflusst eben, wie stark man von so dynamischen Tarifen profitieren kann, beziehungsweise ob die überhaupt interessant sind für den Kunden. Und wir haben uns das eben angeguckt. Und wenn man mal anfängt mit dem, wo du sagst, das ist der ganz normale Haushalt, der nichts von diesen ganzen flexiblen Möglichkeiten hat, für den lohnt sich so ein flexibler Tarif, ein dynamischer Tarif eigentlich kaum. Er kann zwar 1-4% sparen, hat unsere Studie da ergeben. 4%, wenn er eben viel zu Hause ist und dann überhaupt die Möglichkeit hat, zu den Zeiten auch sich zu optimieren, indem man eben sagt, okay, die Wäsche wasche ich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das sind aber alles eben sehr geringe Möglichkeiten, den Verbrauch zu verändern und damit eben dann auch etwas zu sparen. Und das sieht eben anders aus, wenn ich eine Wärmepumpe habe. Bei der Wärmepumpe, da kann ich schon ungefähr 28% sparen gegenüber dem ganz normalen Bezug. Und wirklich zum Tragen kommt das vor allen Dingen bei den Elektroautos. Da haben wir eben herausgefunden, dass wir dass so ein Nutzer bis zu 82% der Strombezugskosten sparen kann. Und da reden wir jetzt nicht über die Energiekosten. Du sagtest ja gerade zu Recht, da kommt Netz und Nutzung und Steuern dazu, sodass Energie meistens nur so 40% oder irgendwas von dem Gesamtpreis ist, den man als Endkunde zahlt. Aber hier geht es wirklich um die Gesamtkosten für den Strom, für das Elektromobil. Und da muss man sagen, das ist natürlich schon der Hammer, wenn man sagt, man kann bis zu 4/5 der Energiekosten sparen. Das macht natürlich auch richtig was aus für den Vergleich oder für die Kaufentscheidung. Kaufe ich mir jetzt noch einen Benziner oder kaufe ich ein Elektroauto? Also vor diesem Hintergrund, der, glaube ich, nur sehr wenigen Menschen so bewusst ist, macht schon echt Sinn, ein Elektroauto zu kaufen.
Kann also ich also wieder was an deiner Erfahrung, Thema, kann ich das Robin, bestätigen?
Sag was. Naja, ich mache das ja genau so jetzt seit über einem Jahr, genau so. Und ich muss sagen, ich probiere auch verschiedene Anbieter aus. Ich war dann bei meinem Naturstrom, gehe auch woanders hin und so weiter. Und dann gab es einen, bei dem, der macht das dann automatisch, der lädt dann das Elektroauto automatisch, wenn es günstig ist. Jetzt bin ich gerade woanders und da habe ich das, löse ich das jetzt gerade über meine Wallbox sozusagen, dass ich in der Wallbox dann einstelle, dass das meine Preisgrenze. Das ist ja wie so ein Wunschwert, den man da eingibt. So, ja. Lade immer, wenn es halt gerade unter dem Preis ist, dann guckt man natürlich, ist im Sommer dann auch wieder anders wie jetzt gerade im Winter und zu unterschiedlichen Zeiten gibt es dann unterschiedliche Preisschwellen. Das ist ganz interessant. Aber um es mal grob auf den Punkt zu bringen, ihr habt praktisch jetzt faktisch, wenn man so will, erhoben, wer ein E-Auto hat und wer eine Wallbox zu Hause hat, der muss unbedingt einen dynamischen Stromtarif abschließen und das nutzen fürs Laden des E-Autos, weil man spart da wirklich ordentlich. Das ist ganz eindeutig. Das kann man ja so schon mal auf den Punkt bringen.
Das kann man auf jeden Fall so sagen und wir haben es eben auch deswegen untersucht, weil wir selber ja so einen dynamischen Tarif haben und die App, die das alles automatisch macht, so wie du es gerade beschrieben hast. Und Ja, und uns natürlich dann auch fragen, wie kommt es? Und das ist so, dass diese Tarife bisher relativ wenig genutzt werden bei allen Anbietern. Das hängt an ein paar Punkten, unter anderem daran, dass es diese intelligenten Zähler, die die Voraussetzung dafür sind, noch nicht so viel gibt in Deutschland und der Ausbau so ziemlich hinter den Nachbarländern hinterherhinkt. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Das andere ist aber einfach das Wissen und die Bekanntheit darüber, dass es das überhaupt gibt, weil es ja in all den letzten Jahren sowas gar nicht gegeben hat. Das ist man nicht gewöhnt. Niemand kennt das. Also man muss dann so einen Podcast hören wie diesen hier oder irgendwie über eine Anzeige stolpern irgendwo oder so, damit man überhaupt mal sieht, was das für Einsparpotenzial ist. Also es ist mit Sicherheit so, dass wir sehr, sehr viele Elektroautobesitzer haben in Deutschland, die keinen dynamischen Tarif haben, sondern ganz normal irgendeinen Tarif vom Versorger. Und das ist wirklich verschenktes Geld, muss man sagen.
Ja, man muss ja auch sagen, dass die 30 Cent für den normalen Stromtarif ist ja auch deutlich günstiger als der normale draußen, ich lade mal an der Schnellladesäule Strom oder bei den Stadtwerken an der Ladesäule Strom. Klar. Der kostet meistens so 40, 50, 60 Cent auch oder 75 Cent hier wie bei mir. Da ist der Haushaltsstrom schon deutlich günstiger, also die Hälfte da mal plötzlich. Und jetzt sagst du, da könnte man jetzt hier nochmal was rausbringt. Du hast das gerade so gesagt, die anderen Länder sind ein bisschen weiter, aber in Italien
sehr
haben wir,
glaube ich, solidarisch ausgedrückt.
Ja, ich wollte gerade sagen, in Italien haben wir, glaube ich, schon die dritte Generation von Smart Mietern. Wir haben die anderen Nachbarländer teilweise mit 99,9 und 100% voll ausgestattet mit digitalen Stromzählern, also mit Kommunikationseinheiten, die wirklich uns genau sagen, was gerade im Netz passiert. Da wüsste man doch als Politik jetzt auch dann irgendwie den Netzbetreibern oder den Messstellenbetreibern sagen, hey Leute, wäre schon cool, wir würden das jetzt mal einmal flächendeckend machen.
Haben sie es jetzt in 20 Jahren nicht hinbekommen.
Vielleicht kann man da, das wollte ich mir aufbewahren.
Macht ihr das
genau,
dann selber
also,
auch?
Grundsätzlich ist es
lass
ja so,
es raus.
Ja, also das haben wir bei den Mitarbeiterveranstaltungen oder anderen immer als Gag, dass man sagt, okay, hier mal Europa, wie viel Prozent intelligente Zähler und dann sind fast alle Länder dabei 100% ungefähr und dann guckt mal, wo Deutschland ist und dann ist Deutschland eben bei null gewesen bis vor irgendwie, ja, oder
ich glaube jetzt bei 3%.
Jetzt mittlerweile sind es 3%, denn 3%. Die Ampel hat das ja neu gestartet, erfreulicherweise und seitdem tut sich auch was, allerdings kommend von 1%, ne, ist ein langer Weg zu 100%. Woran lag es? Lag daran, dass Deutschland eben alles super, super, super sicher machen wollte in den Regierungen davor und man hat sehr hohe Sicherheitskriterien aufgestellt, die diese Geräte erfüllen sollten, bis hin dazu, dass man die dann mit Sicherheitstransportern irgendwie zu den Leuten transportieren wollte. Also es hat sich, würde ich sagen, verselbstständigt in Expertenkreisen und ganz dolle Dimensionen angenommen. Voraussetzung war, dass es drei Hersteller geben sollte oder musste, die dieses Gerät und diese Bedingungen bauen können, damit es losgeht, hat es halt nie gegeben, die drei. Und damit ging es eben nie los. Über Jahre und Jahre ist nichts passiert. Jetzt hat man das alles mächtig zusammengestaucht, was die Geräte an Sicherheitsregeln sozusagen alles mitbringen müssen, was kein Nachbarland auch nur ansatzweise hat, was wir da irgendwie alles diskutiert haben. Und seitdem geht eben der Ausbau voran. Es gibt auch einen ganz klaren Ausbauplan, der eben anfängt jetzt bei den Verbrauchern, die zwischen 6.000 und 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch haben, also eher große Verbraucher, bei denen muss so ein intelligenter Zähler eingebaut werden und zwar bis Ende des Jahres müssen das 20% dieser Kundengruppe sozusagen haben. Ist aber absehbar gerade, dass man das nicht erreichen werden. Und woran liegt es? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja in Deutschland fast 1.000 verschiedene Messstellenbetreibers, die Stromnetze gehören, sind auch viele kleine dabei und man muss sagen, das hat die Bundesnetzagentur eben berichtet zur Jahresmitte, dass die Großen ihre ihre Pflichten sozusagen da jetzt auch erfüllt haben und diese 20% ungefähr eben schon mit intelligenten Zählern ausgestattet haben, aber dass ein ganz, ganz großer Teil der Kleinen überhaupt noch nicht angefangen hat. Also ich glaube, 250 Verteilnetzbetreiber haben noch gar nicht angefangen, die ersten intelligenten Zähler überhaupt irgendwo hinzubauen, weil das sie überfordert oder ich weiß nicht genau warum. Und das ist natürlich, deswegen lahmt dieser Ausbau. Und man muss sagen, selbst wenn man dieses Ziel erreicht, 20% von einer Teilgruppe wiederum, ja, dann sind es eben die besagten 3% oder es wären dann 4%. Da ist man echt noch ziemlich weit davon entfernt, dass man 100% hat. Also es ist absehbar, dass das schon noch eine Weile dauern wird.
Ja, ja, da sind manche sogar richtig verzweifelt darüber. Also da gibt es andere Unternehmen, die machen dann öffentlich und die können ihre Tarife und ihre Angebote ja gar nicht strukturieren. Es geht euch bestimmt ähnlich. Ihr wollt ja bestimmt auch euren dynamischen Stromtarif und eure Möglichkeiten mehr Leuten zugänglich machen. Und dann müsst ihr immer sagen, ja, aber ihr müsst da bei eurem Stromnetzbetreiber denn das beantragen. Übrigens, aber ich habe das selber gemacht, zumindest hier in Berlin bei Stromnetz Berlin, die sind dafür zuständig, ihr müsst erstmal rausfinden, wer ist dafür zuständig. Da konnte man auf eine Webseite gehen und das heißt dann intelligentes Messsystem, IMSIS, auch kurz, so ist das in Deutschland, mit Smart Gateway Anschluss, ja, so steht das dann da. So, und dann kann man das in der Regel auf der Webseite irgendwo ein bisschen versteckt manchmal dann beantragen. Ich habe dann tatsächlich, glaube ich, 3 Wochen später kam hier tatsächlich dann ein Termin und jemand rein. Und das war auch komplett kostenlos. Das hat mich keinen einzigen Cent gekostet. Irgendwie wird der intelligente Stromzähler dann ein bisschen beim Energieanbieter so ein bisschen angesetzt mit ein paar Euro Kosten. Aber genau, also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie den Handwerker bezahlen muss, der da vorbeikommt, sondern es macht dann ein Stromnetz. Und was natürlich so eine verrückte Variante ist, da war der hier bei mir dann natürlich im Haus Wirtschaftsraum da und dann sagt er, ja, ich hoffe, ist ja Berlin, ja, ich hoffe, wir kriegen ja auch einen guten Internetempfang, wa? Und ich so, wie, was? Ja, weil die, haben die mir auch erzählt, hat er mir erzählt, das muss ja immer eine Mobilfunkantenne damit dran sein, da darf jetzt nicht über das Hausnetz gehen, über das Netzwerk von mir zu Hause. Und blöderweise sind aber diese Zähler oft an Stellen, wo keine Internetverbindung ist. Das ist, unglücklich. Und dann hat er mir schon gesagt, ja, wenn wir keinen Empfang haben, müssen wir noch eine Außenantenne legen. Das dauert dann aber noch mal einen Tag, wa? Und ich war so, okay, aber gut, da muss man dann einmal durch, ja? Aber wenn man das dann hat, dann öffnen sich diese Möglichkeiten. Wir hoffen, dass dieser Smart Meter Rollout weiter vorangeht. Ihr könnt das aber beschleunigen. Also beantragt das. Klar gibt es ein paar Experten, die jetzt zuhören, zuschauen und sagen, naja, aber mein alter Ferraris-Zähler, der dreht sich rückwärts. Das ist nicht legal. Baut euch ein Smart Meter ein mit Gateway, IMSIS und dann
ja, ich glaube, was da noch wichtig ist oder spannend zu wissen ist, dieses von dir beschriebene Beispiel, in 3 Wochen kam dann einer, dürfte so ziemlich einmalig sein, habe ich aber in Berlin schon mal gehört, also das heißt, da sind
Promi-Bonus die,
oder,
hier.
Ja, oder so, aber nö, ich glaube eher, nee, das andere war kein Promi, also von daher sind die Berliner da wohl tatsächlich schnell.
Ausnahmsweise bekommt Berlin mal was hin. Ja,
ja so. was sonst auch im Strombereich, was ich sonst nicht so bestätigen könnte für Berlin, aber da, das ist wohl gut. So schnell geht es leider meistens nicht, wenn man einen Antrag stellt. Da gibt es aber eine schöne Sache, die glaube ich auch noch nicht viele Leute wissen. Und zwar, wenn ich so einen flexiblen Verbraucher habe, der regelbar ist, also so ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, dann gibt es einen sogenannten Paragraph 14 ENWG. Und der regelt, dass man Geld bekommt dafür, dass man dem Netzbetreiber die Möglichkeit einräumt, im Fall der Fälle, wenn er das braucht, die Leistung, die man bekommt, runterzuregeln. Und dafür nicht auf null logischerweise, sondern so, dass es noch reicht, aber eben
4,2
runterzuregeln kW. Von dem, genau, was normal gehen würde.
Weiß ich zufällig.
Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man diesen Antrag gestellt hat und in diese Kategorie fällt und der Netzbetreiber ein halbes Jahr oder Jahr braucht, bis er mal irgendwann den intelligenten Zähler einbaut, was gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man trotzdem das Geld bekommt. Ja, das heißt, der Gesetzgeber hat hier einen Anreiz setzen wollen, dass die Messstellenbetreiber doch bitte mal in die Puschen kommen und dann auch tatsächlich einen solchen Zähler einbauen. Und wenn sie das nicht tun, dann bekommt man als Kunde eben über diesen Paragraph 14 auch schon Geld, obwohl der Zähler noch gar nicht da ist und der Netzbetreiber logischerweise auch nichts abregeln kann in dem Moment, weil ein normaler Zähler eben nicht regelbar ist.
Für das ganze Ding, also für den ganzen Stromverbrauch sozusagen. Oder?
Es gibt einen Pauschalbetrag, der variiert nach Netzbetreiber irgendwie so 120, 130, 140 Euro, die man dann bekommt. Und das ist ja dann schon so ein Geld dafür, dass man eigentlich nichts getan hat, außer einen Antrag gestellt hat.
Und mach du erst, Felix?
Ja, also jetzt nur mal, damit wir es richtig verstehen. Also ich habe dynamischen Tarif, das heißt, der kann mir schon ein bisschen Geld sparen. Jetzt habe ich 14a, das heißt, ich melde mich dafür an beim Netzbetreiber, dass ich hier dynamische Netzentgelte nutze, sprich Das ist dann zusätzlich noch zu diesen dynamischen Tarifen. Da das Netzentgelt ist ja auf dem Strompreis mit drauf. Und das ist dann zu bestimmten Zeiten am Tag dann auch günstiger. Das heißt, der Strompreis wird dadurch noch günstiger für mich. Und das kriege ich dann auf meiner Stromrechnung, so hast du gerade gesagt, ein Stück weit gut geschrieben oder
es sind eigentlich
kann da
drei
so zusätzlich, also, zusätzlich nochmal ein bisschen ja. was sparen. Wenn mit dem dynamischen Tarif ein bisschen und dann nochmal mit diesem dynamischen Netzentgelt.
Genau, also wenn wir uns angucken, quasi, wie ich hatte ja vorhin gesagt, E-Auto bis zu 82% sparen. Müssen wir mal gucken, weswegen denn eigentlich oder wie setzt sich das zusammen? Und es setzt sich eben aus drei Teilen zusammen. Das eine ist die reine Energieersparnis, dadurch, dass ich eben in Zeiten, wo gerade am Großhandelsmarkt die Energie günstig ist, der Strom günstig ist, dass ich dann den Strom beziehe und da spare ich schon mal ordentlich was. Das sind aber eher so 31%, nicht 82. Und dann kommen eben diese zwei Effekte dazu, dass es seit gar nicht so langer Zeit, seit einigen Monaten, sogenannte flexible Netzentgelte gibt. Das heißt, die Netzbetreiber sind verpflichtet, jetzt im Moment drei Preiszonen zu bilden, wo sie sagen, okay, in der einen Preiszone ist es sehr günstig, in der anderen irgendwie so im Durchschnitt und die dritte ist entsprechend teuer. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man das übereinander legt mit den Großhandelspreisen für Energie, dass es eben Zeiten gibt, wo beides sehr günstig ist. Oft ist das zum Beispiel in der Nacht. Und dann fallen schon mal zwei ganz große Komponenten neben, dann bleibt eigentlich nur noch Steuer und Abgaben über, was immer gleich ist. Aber die anderen beiden, die sind dann viel, viel niedriger als sonst. Und dann kommt obendrauf als dritter Punkt noch die eben besprochene Gutschrift, die ich bekomme dafür, dass der Netzbetreiber in der Lage ist, meinen Zähler abzuregeln im Fall der Falle. Das kommt also noch als Gutschrift obendrauf. Und wenn ich das auf die Kilowattstunden umlege, ist das die dritte Komponente. Und so komme ich im Prinzip auf die 82%. Es ist also letztlich deutlich mehr als nur der Energiepreis, was das beeinflusst, sondern auch diese Netzentgelte und dieser Einmalbonus.
Und jetzt dieser 14a, ganz kurz nur nochmal, der erlaubt sozusagen dem Netzbetreiber im absoluten Notfall das Netz runter zu regeln, also bevor es zu Stromausfällen kommt wegen zu viel Stromnachfrage, also bei so einer sogenannten Dunkelflaute. Da sagt der Netzbetreiber im allergrößten Notfall, das muss er auch, glaube ich, begründen bei der Bundesnetzagentur, das kann er nicht einfach so machen, ne? Die Leute schreiben dann in die Kommentare, ja, die wollen doch alle nur hier mit Stasi-Methoden Kontrolle über meinen Stromanschluss haben. Das stimmt nicht. Also der darf das nicht einfach so mal abstellen und der darf das auch nur auf eine gewisse Leistung, hast du eben gesagt, 4,2 kW hat Robin da reingeworfen, runterregeln. Ja. Das heißt, ich kann dann trotzdem noch laden und meine Wärmepumpe läuft in der Regel dann auch noch irgendwie, ne? Also geht schon alles noch und ich muss dann nicht im Dunkeln sitzen oder frieren und dafür, dass er das machen darf, kriege ich einfach ein bisschen extra Geld und du hast es jetzt gerade gesagt, bis 82%. Das heißt, das ist dann alles zusammengerechnet, also dynamische Tarife und dieser 14a Steuerbarkeit der Verbraucher, das sind dann, so kommst du dann auf diese 82%, wenn du alles zusammen packst.
Ja.
Okay, okay.
Krass. Und der darf das auch nur, glaube ich, für ein oder zwei Stunden oder sowas. Also das ist sowieso wieder so ein typisches Schreckensszenario, was wieder irgendwelche erneuerbaren Energiengegner wieder für einen Unsinn in die Welt hinausblasen. So mit von wegen, ja, da wird es dann kalt oder mein E-Auto kann nicht laden. Ganz ehrlich, also ob das E-Auto in der Regel, haben die Leute eine 11 kW Wallbox zu Hause. Also dann lädt das halt mit 70% weniger. Es lädt ja trotzdem weiter. Und die Dinger sind trotzdem dann immer vollgeladen. Also das ist, ich sag mal gelinde gesagt, völlig wurscht. Und genauso ist es ja, Wärmepumpen haben auch entsprechende Vorlauftemperaturen etc. Es ist ja nicht so, dass dann entsprechend, wenn jetzt praktisch die Leistung von der Wärmepumpe reduziert wird, bums, schlagartig irgendwie kühl wird. Dass die Leute, und es gab schon Erhebungen und Tests, die haben das gar nicht mitbekommen. Das heißt also, klar will man das jetzt auch nicht runterreden, man will es ja auch ernst nehmen, aber man müsste eigentlich sagen, in der Regel wird es wahrscheinlich keiner groß mitbekommen, außer vielleicht dieser typische Person, die dann aufgemacht, der Vertriebsmitarbeiter, der 5000 Kilometer am Tag fährt und sein Elektroauto laden muss und sofort drin und wenn das jetzt nicht, wenn da 10 Minuten später sofort geladen ist, dann hat er seinen wichtigen Deal verpasst und dann geht er pleite. Also dann natürlich nicht. Wenn der natürlich ganz dringend sofort in höchster Geschwindigkeit laden muss, obwohl dann sollte er vielleicht einen Schnelllader fahren, aber hey.
Genau.
Ja, dann so. Also das ist schon genial, ja. Und diese Netzentgelte, mal ganz kurz, diese reduzierten, da ist ja dann, wird ja von diesen Abschalteinrichtungen in Wallbox und Wärmepumpen und sowas gesprochen. Muss ich mich darum kümmern, dass jetzt diese Geräte solche Abschalteinrichtungen haben? Wird die irgendwie dazu gebaut? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil das habe ich noch nicht, diese reduzierten Netzentgelte.
Nee, also da muss man sich als Nutzer nicht selber drum kümmern, dass der Netzbetreiber dann in der Lage ist, das abzuregeln. Das ist dann seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er das auch kann, mit dem Einbau des Zählers. Das wäre ja noch chaotisch. Also ist ja schon umständlich genug, der ganze Prozess, ja. Es wäre eigentlich natürlich viel toller, der Kunde hätte einen Ansprechpartner und nicht in dem Fall zwei. Nämlich er hat jetzt einerseits einen Energiehändler, eben seinen Stromlieferant, und andererseits hat er irgendwie noch einen, der den Messstellenbetrieb macht und den Zähler einbaut. Das ist ja an sich schon ein bisschen verwirrend und auch für uns nicht optimal, wenn man im Prinzip in der Situation des Lieferanten ist und der Messstellenbetreiber baut ein Jahr lang den Zähler nicht ein, dann ist der Kunde ja in der Regel nicht so richtig glücklich. Da liegt es natürlich auch nahe, dass der dann auch mal bei uns anruft und sagt, sag mal, warum kriegt mir das gar nicht hin? Und da muss man sagen, ja, hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Du hast ja hier deinen Messstellenbetreiber geschrieben und irgendwie rührt er sich eben nicht und baut nichts ein. Und das, ich glaube, das ist noch ein Punkt, denn es gibt vereinzelt mittlerweile auch, kommen da so ein paar dazu, auch wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Und es gibt die politische Diskussion, die jetzt in den letzten Monaten lief, ob nicht vielleicht dieser Ausbau des Messstellenbetriebs komplett in die Hand der Verteilnetzbetreiber, also der grundzuständige Messstellenbetreiber heißt das, gehen soll. Und da können wir nur sagen, bloß nicht, weil die haben ja bisher eben auch gezeigt, dass sie es nicht so wirklich hinbekommen haben. Also wie man da jetzt daraus ableiten kann, jetzt können die das alleine machen und wir brauchen gar keinen Wettbewerb mehr. Das leuchtet uns überhaupt nicht ein, macht irgendwie keinen Sinn. Und gerade wenn es jetzt eben doch immer mehr Anbieter gibt, die das auch unabhängig anbieten, also das heißt außerhalb von irgendeinem eigenen Netzgebiet oder so, dann muss man sagen, ja, das sollte man auf jeden Fall auch erhalten und sollte auch die Wettbewerbsbedingungen fair machen, also für diese Akteure, damit ein Wettbewerb entsteht und damit wirklich ein bisschen Speed reinkommt in den Ausbau der intelligenten Zähler, weil die sind einfach für alles, was in Richtung Flexibilität geht und dann auch für die Kunden die entsprechenden Kosten Vorteile, Voraussetzungen.
Aber bietet ihr das auch mit an? Also ich weiß jetzt, dass einige Stromanbieter das tatsächlich mitmachen, dass sie dann sagen, okay, pass auf, der wird bei uns Kunde, dann bauen wir dem jetzt auch so eine Messstelle ein. Macht ihr das dann auch oder was?
Das machen wir aktuell nicht. Es gibt, wie gesagt, sehr wenige, die das machen bisher. Mhm. Ich denke mal.
Aber da muss man sich dann drum kümmern.
Man muss seinen Netzbetreiber, seinen grundzuständigen Messstellenbetreiber ansprechen. Wir sind gerade genau in Gesprächen mit Wettbewerblichen. Das heißt, ich denke mal, wenn wir in ein paar Monaten sprechen würden, dann könnten wir das auch über uns abwickeln. Wir wären aber nicht selber diejenigen, die den Zähler einbauen würden. Das wäre dann Dienstleister.
Cool. Sag du, Felix. Ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, Oliver, wie stellst du dir das vor? Also wird sich jetzt euer Geschäftsmodell dann langfristig extrem verändern und wie würde dann der Strommarkt bis 2030 aussehen? Oder ne, wo geht es denn hin?
Na, ich glaube, kann man gar nicht so einfach beantworten. Es wird weiter das Geschäft geben als Energielieferant und es wird weiter viele Kunden geben, die man einfach beliefert und die sich auch mit dem Thema wenig auseinandersetzen. Also das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Auf der anderen Seite wird genau dieser Bereich der dynamischen Tarife und überhaupt der fluktuierenden Energien einerseits und der Verbrauchsveränderung auf der anderen Seite massiv an Bedeutung gewinnen. Davon sind wir überzeugt. Und das ja auch im Kontext mit der Sektorenkopplung. Das heißt also, Energiewende ist ja mehr als Strom. Da haben wir ja super Werte. Ja, also 60% hatten wir gesagt, grob, schon beim Strom erneuerbar. Wenn ich in den Bereich Wärme gehe, da bin ich bei 18%. Im Bereich Mobilität, Verkehr sieht es mit 7% noch viel trauriger aus. Das heißt also, Energiewende insgesamt ist ja noch längst nicht zu Ende. Und die Lösung für die Umstellung auf erneuerbare Energien in den Bereichen Wärme und Mobilität, das ist halt auch fast immer Strom. Also das ist strombasiert. Wir haben ganz viele interessante, spannende Quartierslösungen für also Wohnquartiere, die wir zum Beispiel auch konzipieren und anbieten und die seit einigen Jahren genau immer Wärmepumpen in verschiedenen Varianten, kann auch mal eine Abwasserwärmepumpe sein, zum Beispiel, wie wir es in Köln gerade hatten, wo die Wärme des Quartiers letztlich also auch aus Strom gewonnen wird. Und nicht mehr aus Brennstoffen, die ich irgendwie verbrenne an der Stelle. Und diese Entwicklung, mit dem Elektroauto ist es ja dasselbe. Ich verbrenne nicht mehr Benzin oder Diesel, sondern ich nutze Strom. Und dadurch wird letztlich fast alles langfristig auf Strom umgestellt in den anderen Sektoren auch. Das heißt auch, dass wir weiterhin einen erheblichen Ausbaubedarf bei den Erneuerbaren haben. Nicht unbedingt, weil wir das für Strom, also brauchen wir auch noch was, aber vor allen Dingen, weil eben aus den anderen Bereichen zusätzlicher Bedarf dazukommt und weil die umweltfreundlichste Lösung für diese anderen Sektoren eben meistens strombasiert ist. Und da gibt es Prognosen, zum Beispiel von der Agora Energiewende, die mal eine Studie gemacht haben vor 2 Jahren, wo sie gesagt haben, okay, wo stehen wir dann 2030 ungefähr? Wo müssten wir ungefähr stehen? Und sagen, okay, wir bräuchten ungefähr 1/3 der Autos müssten Elektroautos sein. Wir bräuchten 25% der Haushalte mit Wärmepumpe und 25% ungefähr müssten einen Heimspeicher haben. Und da muss man sagen, ja, da ist Wirtschaftswachstum drin, positiv formuliert, ganz viel Investitionen und Jobs und alles, um eben jetzt nach dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch diese anderen Sektoren hochzufahren und auszubauen. Und es ist auch kein Selbstläufer. Also wenn wir uns die Zubauraten von Elektroautoverkäufen und von Wärmepumpen und so anschauen, da tut sich zwar was, aber es ist eigentlich zu langsam für diese Zielsetzung, die da ist. Also wir haben jetzt 1,7 Millionen Elektroautos in Deutschland. Wir müssten jedes Jahr 1,7 Millionen Euro Elektroautos zusätzlich in den Markt bringen, damit am Ende das Ziel 2031 15 Millionen Elektroautos, was die vorige Bundesregierung mal gestellt hatte, oder die vorletzte, glaube ich, war das schon, um das zu erreichen. Da muss man sagen, ja, da muss man schon optimistisch sein, dass das klappt. Und vor allen Dingen muss man dann eine Regierung haben, die dann auch sagt, wir wollen das und wir fördern das auch, diese verschiedenen Entwicklungen. Und wir treten jetzt nicht auf die Bremse und sagen, oh, wir müssen jetzt mal ein bisschen prüfen und nochmal einen Arbeitskreis bilden und ein paar Gaskraftwerke bauen. Das ist dann eben nicht der Drive, den man dann braucht, um diese Energiewende an der Stelle auch weiterhin zu kriegen.
Guck mal, Felix, hast du das gerade mitbekommen? Er hat gerade im Prinzip gesagt, alles wird Strom.
Ja, ja, ja.
Ja, genau so ist es. Ich habe es genau gehört. Nee, aber jetzt nochmal ganz kurz eine Frage, weil ich dachte, wir sind ja unter uns. Ja, hört ja niemand.
Höchstens 100.000 Leute zu.
Äpst jetzt. Aber wenn da jetzt so Energieversorger, jetzt mal, vielleicht liege ich da jetzt auch total falsch, aber manchmal, wenn ich auf der Webseite bei manchem Energieversorger gesucht habe, dann sind die ganz schön versteckt, dieser dynamische Stromtarif, oder er wird so über 3 Klicks weiter oder sowas. Wie gesagt, vielleicht liege ich da wirklich falsch, aber ich stelle mir so die Frage, mögen Energieversorger, findet ihr solche dynamischen Stromtarife gut oder ist das eher so, boah, das ist jetzt alles total kompliziert, geh mir fort, lass uns das alte Business machen wie immer?
Ja, das kommt darauf an, was man für ein Unternehmen ist, würde ich sagen. Also wir finden das gut, ich finde es auch persönlich gut, weil es super spannend ist, was Neues ist, Wachstumschance ist einfach interessant. Man kann das aber auch alles andersrum sehen. Und die Kollegen, die immer mal wieder auf Veranstaltungen sind, wo die Stadtwerke eben sich so treffen, die sagen, die Stimmung da, die ist schon schlecht in letzter Zeit gewesen. Und diese ganzen Änderungen, sie werden als extreme Belastung gesehen. Man sagt, wir haben da eh nicht genug Leute zu, wir haben die Kapazitäten nicht, wir haben das Know-how nicht. Was soll das überhaupt alles? So ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, total nervig und irgendwie bringt doch eh nichts und bleibt mir weg mit der Energiewende. So, und da, das ist eben weit verbreitet, leider. Man muss eben sagen, es gibt im Markt ein paar Akteure, ein paar ökologische Akteure wie uns, die schon sehr lange dabei sind, die das positiv sehen. Es gibt auch ein paar zusätzliche neue Firmen, die einfach innovativ sind und das als Chance begreifen. Das Gros der Stadtwerke ist das vermutlich eher nicht an der Stelle. Die sehen den erheblichen Mehraufwand, der da drin steckt. Das ist einfach so. Und man muss sagen, es gab ja eine gesetzliche Pflicht, diesen dynamischen Tarif in Anfang, wann war es, 24 spätestens, glaube ich, irgendwie zu haben. Und ganz, ganz viele hatten den natürlich nicht zu der Zeit. In der Energiewirtschaft durchaus üblich, dass gesetzlich irgendwas vorgeschrieben ist und es dann noch 2 Jahre dauert, bis so die letzten so langsam, aber sicher so weit sind. Das führt immer zu nichts, erstaunlicherweise. Also es ist keiner da, der das irgendwie bestraft oder so. Da hat man natürlich diesen intelligenten Tarif, den smarten Tarif, den man anbieten musste, auf der 4. Unterseite irgendwo versteckt, wenn man das nicht haben wollte und wenn man das nicht werblich irgendwie auch nach vorne stellen will, was uns zum Beispiel ein Anliegen ist, dass das eben auch gesehen wird. Und dann hat man das ganz weit nach hinten gebracht. Dann hat man einerseits die gesetzliche Pflicht erfüllt, sozusagen etwas zu haben. Konnte man nicht abgemahnt werden. Die Chance, da hat man den auch schön teuer gemacht im Zweifel. Die Chance, dass irgendeiner jemals den findet und abschließt, war dann nahe null. Und das war dann genau das, was der jeweilige Energieversorger halt auch haben wollte, genau wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Also es steht und fällt damit, will der Energieversorger viele Leute in den Tarif haben? Will er das bekannt machen überhaupt? Oder sagt er, komm, versteck's mal irgendwo ganz hinten und hofft, dass die Leute das nicht wissen und da gar nicht drauf aufmerksam werden?
Also okay. Zu den Stadtwerken, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war jetzt vor einigen Wochen auf Norderney, habe dort in einer Brauerei einen Vortrag gehalten über die Energiewende und Desinformation bei Social Media.
Da gab es bestimmt leckeres Trinken.
Das Bier, also der Tobi, der Tobias Pape, der da so eine nachhaltige Brauerei hat, der hat das Bier auch nur auf der Insel, ja, weil der alles mit Elektro und so. Aber der Stadtwerkechef hat sich 2 Wochen vorher bei der Stadtratssitzung hingestellt und hat gesagt, da diese Ziele mit Niedersachsen 2045 CO2-neutral zu werden, das ist, findet er nicht so gut, das müsste man nochmal überdenken, weil das Einzige, mit dem seine Stadtwerke auf Norderney Geld verdienen, das ist der Verkauf von Gas. Und in dem Vortrag saß dann auch ein Zuschauer von mir, also mehrere, die kannten alle meine Videos, auch dich, Robin, also wir waren da wirklich, wir hatten einen riesen Fanbase in dem Publikum. Und dann sagte der, ja, ich habe mir jetzt eine Wärmepumpe eingebaut. Eine der ersten auf ganz Norderney. Das war ein riesen Theater. Auch die Kosten für den also für das Umlegen des Gashahns waren 2.500 Euro. Also nochmal so richtig einen Tritt hinterhergeben, dass der sich da jetzt abmeldet. Obwohl auf Norderney das Klima ganz mild ist und du natürlich auch sehr hell, ne, durch das Wasser und so, Wärmepumpe super läuft. Mit über 5 hat er jetzt in den ersten Monaten gehabt. Also super. Richtig krass. Und das ist die Denke, was die Stadtwerke noch haben. Ich kann das hier, was der Oliver sagt, nur noch bestätigen. Ganz viele zumindest, vor allen Dingen die ganz Kleinen, die sagen, nee, Leute, wir wollen diesen ganzen Energiewendekram überhaupt nicht haben. Und dann kommen so andere wie ihr, die sagen, nee, wir müssen aber alles ändern. Und ich hoffe nur, dass wir die Denke der Leute da, weil andere Stadtwerke sind anders. Ich habe jetzt gestern letzte Woche auf einem Vortrag auch einen kennengelernt und der war, die waren komplett anders drauf. Die waren komplett auf, wir müssen alles umstellen und wir müssen alle Bürger mitnehmen und Bürger haben Bürgerinitiativen unterstützt auch noch. Also das war so wirklich zwei völlig verschiedene Welten. Aber das ist krass eigentlich, ne? Da müssen viele noch anfangen, umzudenken.
Ja, das ist so. Aber man merkt einfach, dass die gerade auch viele kleinere, auch da gibt es natürlich Positivbeispiele, aber viele kleinere mit diesen ganzen Veränderungen einfach überfordert sind. Man muss auch sagen, die Energiewirtschaft generell hat jetzt in den letzten Jahren viel Freude gehabt mit gesetzlichen Änderungen. Wir hatten die Energiepreiskrise, im Zuge dessen wurden viele Sachen verändert, hatten die Energiepreisbremse, die in der Umsetzung nicht ganz ohne war. Und also da sind die am Anschlag, was das Personal angeht eigentlich. Und dann haben die keine Lust auf Neues, aber das ist natürlich irgendwie keine Lösung auf Dauer. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so wie diese Diskussionen, die wir auch übergeordnet in der Politik im Moment sehen, wo man immer sagt, lass doch nochmal ein bisschen ruhig angehen und lass uns doch mal schön dran erinnern, wie das in den 80ern, 90ern war mit der guten Ingenieurskunst und uns darauf konzentrieren und der ganze neue Kram da, das ist alles unbekannt und gefährlich und überhaupt sollen doch die Amerikaner machen und die Chinesen. Da muss man sagen, ja, das kann man machen. Man wird aber den weltweiten Trend in die jeweilige Richtung nicht aufhalten dadurch. Man wird auch langfristig keinen Erfolg dadurch haben, dass man sagt, lasst uns möglichst lang die Benziner irgendwie noch fahren in Europa, wenn eben man sieht, dass weltweit die E-Autos boomen und zunehmen. Also ist so ein bisschen Zukunftsverweigerung. Ich finde es völlig okay, alles auch zu hinterfragen und nicht einfach hinzunehmen, weil es ja auch teilweise einfach völlig idiotische Entwicklungen gibt. denen man teilweise leider auch nichts entgegensetzen kann. Aber die Lösung, die wir, also wir haben hier, nehme ich das wahr, dass sehr viel Sorge, Angst thematisiert wird und die Vergangenheit immer schön verklärt wird und man einfach viel öfters fragen müsste, naja, was ist denn deine Alternative? Also was ist denn dein Alternativplan, außer früher war es besser, was auch meistens gar nicht stimmt, wenn man sich das anguckt. Ja, ist halt so ein Feeling. Aber das finde ich also äußerst nervig einfach in Diskussionen, dass ganz oft einfach nur rumgenölt wird im Sinne von das Neue, das ist alles irgendwie doof, ja, und Erneuerbare auch und viel zu teuer und so weiter. Und man denkt, ja, vergleich das doch mal mit den Kosten von irgendwas Neuem anderen, dann wirst du feststellen, das ist alles noch viel teurer. Es ist überhaupt keine Option, was anderes zu machen, auch aus Klimagründen keine Option. Trotzdem wird so diskutiert, als wenn es eine Option gäbe irgendwie, als ob die, wenn man sagt, ja, lass doch einfach das alte, konventionelle irgendwie noch laufen. Und das ist aber cool. Keine Lösung.
Also Leute, ich kann euch da nur empfehlen, wir haben da wirklich als Verbraucher, als die, die den ganzen Bums am Ende bezahlen, wirklich mehr Macht, als man oft denkt. Ja, viele unterschätzen das. Ich habe erst vorgestern mit einem Kollegen aus dem Radio noch gesprochen, ich habe früher mal beim Radio gearbeitet, und der sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wenn so ein Leserbrief hier reinkommt, wie das ernst genommen wird, wie das bis zum CVD hochgeht und so weiter und so fort. Genauso, sage ich mal so, wenn da jetzt einige mal zuhören und sagen, wir wollen jetzt gerne so einen dynamischen Stromtarif etc., wir wollen das ernst nehmen und ihr schreibt mal eurem regionalen Anbieter, das kann mehr auslösen, als man manchmal denkt, dass die vielleicht so ein bisschen vielleicht in die Zukunft geschubst werden jetzt von uns, ja, so, und ich sag mal so, wenn die sich querstellen und da keine Lust drauf haben, dann hat man ja Anbieter, freie Anbieterwahl und kann ja dorthin gehen zu einem Anbieter, der das aktiv unterstützt im eigenen Sinne. Und spätestens dann werden die dann auch wieder merken, huch, wir sollten vielleicht was ändern. Es wird aber meistens nur was sich ändern, wenn halt eben das da merklich was passiert. Sprich, wenn zum Beispiel Kunden weggehen und so weiter.
Weil ich hab vorhin ja gesagt, hier Mieterstrom. Ne? Also ich bin ja Mieter und ich habe jetzt so kleine Akkus hier. Also so kleine Balkonkraftwerk-Akkus, die könnten sogar schon dynamische Tarife nutzen. Wie krass ist das denn? Also dann hatte jeder Mieter ja irgendwann sogar auch die Möglichkeit, sowas zu nutzen. Und eine Wallbox in der Tiefgarage haben auch einige Möglichkeit, oder mit einem Stellplatz dann die Wallbox sozusagen da auch mit günstigen Tarifen zu nutzen. Also es macht ja schon Sinn. Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt so eine Quartierslösung, Oliver, mit einer großen Wärmepumpe fürs Quartier. Sag mal, hättest du nicht Bock, dass wir da mal irgendwie drüber berichten? Also ihr so ein Projekt da mal zeigt. Das können wir gerne machen.
Also wir haben tatsächlich, hatten wir da diverse Ministerinnen aus Nordrhein-Westfalen auch schon da, weil das so ein Leuchtturmprojekt ist. Also es ist eben eine Abwasserleitung und wir nutzen im Prinzip die Wärme aus der Abwasserleitung für die Wärmeversorgung des Quartiers. Also eine Wärmepumpe, die eben nicht mit Luft oder so als Medium funktioniert, sondern mit dieser Wärme aus der Abwasserleitung. Das ist natürlich für eine Großstadt eine wunderschöne Lösung eigentlich.
Es ist ja der absolute Hammer. Ich habe das jetzt schon mal ein paar Mal gehört, auch Wärmepumpen in Flüssen oder Seen oder so, dass man das nutzt oder auch im Meer. Also schreibt mir mal bitte in die Kommentare oder schreibt uns mal gerne in die Kommentare, ob wir da mal hinfahren sollen, jetzt mit meinem Kanal oder mit Robin zusammen, dass wir über solche Sachen mal berichten. Da sind wir ja immer on the road, ich und Moritz, und berichten über solche extrem coolen Lösungen, um einfach mal den Menschen zu zeigen, dass das am Ende funktioniert. Und ich finde das großartig, Oliver, dass ihr euch so einsetzt für die Energiewende. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich für deine Zeit und Robin natürlich auch an dich für deine Zeit.
Die habe ich mir gerne für dich genommen, Felix.
Ja, und ich hoffe, wir sehen den Oliver hier nochmal wieder. Schreibt das auch mal gerne in die Kommentare rein. Ich finde das großartig. Und by the way, ein Satz noch, wenn ihr einen zu teuren Stromtarif habt mit 40, 45 Cent, einfach mal den Stromanbieter wechseln, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir haben hier gerade mal einen sitzen, kommt mir sehr sympathisch rüber. Da würde ich jetzt vielleicht auch mal überlegen, hinzuwechseln, weil ich habe mir nämlich gerade ein Haus gekauft und da brauche ich auch noch einen Stromanbieter. In diesem Sinne.
Da musst du jetzt gut sparen beim Strom.
Ja, muss ich jetzt richtig sparen beim Strom, deswegen wird er dann dynamisch. Danke an euch. Plus wegmachen, teilen an alle Diesel, die das dieser Welt.
Danke, Oliver, vielen lieben Dank und noch einen schönen
Sehr
Abend.
Gerne.
Tschüss.
Schön. Ciao.